Deutschlandfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Sarah Sarri-Hushyaricha. Mascha Kaleko war eine jüdische Dichterin, die in den 1920er Jahren in Berlin ihr Zuhause fand. In Charlottenburg wurde sie Teil der lebendigen intellektuellen Szene, veröffentlichte Gedichte in Zeitungen, ihre Bücher waren beliebt und machten sie schnell bekannt. 1938 musste sie mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten in die USA fliehen. Die letzten Jahre vor der Flucht lebte sie in der Bleibtreustraße in Charlottenburg. Ein Ort, der sich tief in ihre Erinnerung eingeprägt hat. Fast 40 Jahre später, nur wenige Monate vor ihrem Tod, kehrt sie noch einmal nach Berlin zurück. Dieses Hörspiel von Jan Konefke erzählt von genau diesem Moment, vom Zurückkehren in eine Stadt und eine Straße, die vertraut und fremd zugleich ist.
Ein Septembertag, Bleibtreustraße, im tiefen Berliner Westen. Es ist wolkig, frisch. Eine Frau auf dem Gehsteig, zierlich, schmal, krauses schwarzes Haar, verhangenes Gesicht. Zaudernd mit unsicheren Schritten geht sie auf einen Hauseingang zu. Bleibtreustraße 10-11.
Willst du wirklich wieder hinaufgehen, Mascha? Willst du wirklich wieder klingeln? Das letzte Mal ging es nicht gut aus.
Aber das Land ist doch ein anderes geworden. Meine Stadt hat sich verändert.
Deine Stadt ist es schon lang nicht mehr. Auch damals war sie es nicht mehr, vor 18 Jahren, als dir die Zeit die Tür vor der Nase zuschlug.
Im März 56, mein erster Besuch in Berlin nach dem Krieg. Um Mitternacht stand ich vor unserem alten Haus in der Bleibtreustraße. Und am anderen Vormittag betrat ich das Treppenhaus. Es wirkte so schäbig, kahl, abweisend. Vom dicken Teppich war nichts mehr zu sehen. Graues Parkett, die Wohnungstüren verschmiert. Die unsere erkannte ich an Briefschlitz und Klingel.
Aus der Wohnung riecht es nach Windeln und Kohl. Vor ihr steht eine hagere Frau mit müdem und mürrischem Gesicht.
Kein Einlass mehr. Die Zeit ist um. Du bist den vertrauten Orten treuer als sie dir.
Die Frau wird gedacht haben, das ist eine Emigrantin, eine Jüdin. Wenn ich sie einlasse, wird sie mir ihre Geschichte erzählen und die will ich nicht hören.
Für wen solltest du noch einmal durch die alten Räume gehen? Deinen Sohn, der hier geboren wurde, hast du verloren und dein Mann ist tot.
Sie zittert in ihrem dünnen, schwarzen Mantel. Unmerklich für die wenigen Passanten in der Bleibtreustraße an diesem wolkigen, kühlen Septembermorgen 1974.
Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang, nur vor dem Tode derer, die mir nah sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind?
Sie streckt den Arm aus, als müsse sie sich irgendwo festhalten. Aber da ist nichts, was Halt bietet. Kein Laternenpfahl, kein Stromkasten, schon gar kein anderer Mensch. Doch dann geht es vorüber, wie es bisher immer vorüberging. Sie strafft sich, macht kehrt.
Bleib treu heißt die Straße. Hörspiel von Jan Konefke. Regie Christine Nagel.
Spreche ich mit Mascha Kaleko? Mein Name ist Ingrid Zech. Journalistin, ich wollte Sie um ein Interview bitten. Könnten wir uns vielleicht in einer Stunde...
Ich bin sehr müde. Die Reise...
Wir wollen eine ganze Seite über Sie machen. Ein Gespräch, eine Veranstaltungsbesprechung. Deshalb eilt es.
Gut. Sagen wir zur Mittagszeit. Im Café Kranzler.
Im Kranzler? Na gut, wenn Sie meinen.
Das Romanische wäre mir auch lieber gewesen. Aber das gibt es ja nicht mehr.
Hast du dich wieder breitschlagen lassen? Aus Eitelkeit, aus Angst davor zu gehen und vergessen zu werden.
Was ähnelt wohl dem bisschen Ruhme, so sehr wie eine Treibhausblume? Soll dir das arme Pflänzchen sprießen, musst du es täglich brav begießen. Doch pfeifst du drauf, so wirst du nie gekrönt von der Akademie.
Name? Fischel, Ephraim Engel. Beruf? Kaufmann. Staatsbürgerschaft? Russisch.
Russisch?
Ja, Bitte sehr.
Sondervermerk.
Name Ihrer Frau.
Ist Ihnen klar, dass wir mit Russland Krieg führen?
Rosalia Chaya Reisel auf
und Engel. Nein.
Offen.
Nicht verheiratet.
Nach jüdischem Gesetz.
Staatsbürgerschaft der Frau?
Nicht standesamtlich.
Russisch?
Nein, nein. Österreichisch.
Namen der Kinder?
Also uneheliche. Golda Malka Offen. Komm, Mascha. Mach einen Knicks vor dem Herrn.
Letzter Wohnort der Verschanung, Westgalizien.
Ein Land zu wechseln, um vor allen Dingen sein letztes Gut in Sicherheit zu bringen. Das man besitzt und nicht besitzt, ein Leben zusammen mit den Menschen, die man liebt. Was ist es wert, wenn es sie nicht mehr gibt?
Maidal mit Namen Golda Malka Aufen, uneheliches Kind von Fischel Engel und Chaya Reiselaufen aus Galizien. Als du mit 7 Jahren das Reich erreichst, das zum Willkommen den Vater interniert, wer weiß, ob dieser Russ nicht spioniert?
Nennt sich dein Schulbanknachbar Hungersnot. Deutschlands Kaiser ist der Kaiser tot. Das merkst du dir bereits in dieser Zeit. Gegen Verzweiflung hilft nur Heiterkeit.
Die erste Berliner Straße, in der du zu Hause warst, ist nicht wiederzuerkennen. Das verlauste, verwanzte, verhurte, ranzig riechende, das arme Leute Scheunenviertel, das ostjüdische Städtel mitten im Großstadtmoloch, das Nest der Kleingangster. Es wurde ausgehoben, ausgeräuchert, ausgebrannt und bombardiert. Ich sehe dich noch, wie du in deiner Schulkleidung in die Grenadierstraße einbiegst. Ein fesches Mäder, sagt deine Mutter.
Es war unheimlich, es war schmutzig, die Adresse war mir peinlich. Ich wollte heimisch werden, eine echte Berliner Jöre sein und nicht das Städtel wie ein Schneckenhaus mit mir herumschleppen.
Deiner Herkunft bist du nicht treu geblieben.
Und bald beim Alexanderplatz im Swing von Kindtop, Inflation, elektrischem Schifferklavier und Saxophongequengel. Beetstuben, Singsang und Schnuten aus Sing Sing.
Von Pelz und Pistol, Kiezganoven, Miezen. Erbsen mit Speck an Eckspelunkentischen.
Lernst du als Fräuleinchen Berlinisch laufen? Schmolllippen, Kraushaar, Widerspenstigkeit. Stups, Nase, Schlag und Zungenfertigkeit.
Breitbeinig Arme stemmen in beide Seiten. Mit Seidenhose, Baskenkappe, Kess. Herzhaftes Koddern plus Wurststullen-Jazz.
Es ist der Osten, Gram Vergangenheiten und Städteschwermut, den du in dir streichst. Um zu pulsieren in 8 Zylinderzeiten samt Rheinbahnstraßenneigung.
Dieser Rest, Schanow-Erinnerung, krallt sich in dir fest.
An den Sonntagen die Bootsausflüge.
Mit weißer Bluse, weißer weiter Hose.
Und einem Verehrer.
Von denen hatte ich nicht wenige.
Naja, ein so junges Ding. Wach und munter und heiter und nicht ganz leicht zu durchschauen. Dieser Schmelz, dieser Witz, die Lebhaftigkeit und Melancholie.
Sie nannten mich gerne die kleine Engel. Du spieltest die Kühle. Bliebst stolz und unnahbar, freutest dich kindisch, etwas Verschleierndes für dich zu haben. Ich wollte unabhängig bleiben. Und es gehörte zum Spiel. Aber ich konnte auch großzügig sein.
Du warst ja auch gern verliebt.
Was gibt es Schöneres, als mit einem jungen Mann an der Seite spazieren zu gehen? Er im Modeblattanzug mit verwegenem Schlips und so einen Berliner Sommertag zu vertrödeln.
Fräulein Siebert,
Zum Diktat,
lautet der Schlachtruf.
Schreiben Sie.
Stenoblock, 2 messerscharfe Kopierstifte, rasch den Kamm durchs Haar, kein Kohlepapierfleck auf der Nase. Nein, sagt der Taschenspiegel, also los.
Schreiben Sie.
Du mochtest diese Welt des kleinen Glücks, der Melancholie, der Regenabende zu zweit, Flitter und Firlefanz, Kitsch und harmloser Mumpitz, Kinoillusion und Achtellose. Dieses graue, fade, stinknormale und friedliche Leben. Ja, ich mochte es.
Ansonsten sachlich, schnoddrig, selbstbewusst. In Kurzschrift angestellten Alltagsharm. 2 Prisen Sehnen und ein Quäntchen Charme. Von wegen großes Los, was zieht man Haare? Aus Suppen und Salaten bis zur Bahre. Von kleiner Leute Anspruchslosigkeit. Bei Leben, Laufbahn, Lohn und Liebesleid. Dem Schwarm aus anonymen Arbeitsbienen. An Telefonen oder Schreibmaschinen. Möblierten Seelen, molleblonde Mond. Zwischen Reklameschildern Chlorodont. Von Talmi Zuversicht Verlassenheit.
Singst du bedrippst und mit Spottdrossellust. Nicht einvernehmlich, harmonieversessen. Schlager verschlagen oder selbst vergessen. Paar- und Blockreimen aufs Blut im Schuh, greifst du zum Zipfel Masse, Déjà-vu.
Frau Kalirko, schreiben Sie.
Das voneinander Abschiednehmen der Liebespaare. Die junge Frau auf dem Bahnsteig, die sich auf die Lippen beißt, der junge Mann, der sich blass aus dem Zugfenster lehnt, beide sprachlos vor Trennungsschmerz, mit dem Blick zur großen Bahnhofsuhr, auf der der Zeiger unbarmherzig vorrückt. Noch 2 Minuten, noch 1 Minute, bis es uns auseinanderreißt. Ich habe es erst später verstanden. Aber es war der Tod, den sie einübten. So wie Kinder im Spiel den Ernst des Erwachsenenlebens vorwegnehmen.
Allein im Nebel tast ich tot entlang und lass mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Bleiben.
In der Ecke eine junge Frau, Mitte 20, bebrillt, mit dunkelblondem, schulterlangem Haar, das ihr über den Rollkragen des giftgrünen Pullovers fällt.
Sie trägt, was ich immer am liebsten getragen habe.
Sie ist aufgesprungen.
Jeans und Pulli.
Winkt.
Nur, dass das heute nicht mehr so unüblich ist wie zu deiner Zeit. Was soll das heißen, zu meiner Zeit? Sei doch ehrlich, auch deine Verse sind nicht mehr zeitgenössisch. Weiß Gott, ich bin ganz unmodern, ich schäme mich.
Danke, dass Sie kommen konnten. Ich habe so viele Fragen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ich weiß noch, 56.
Eine Tasse Kaffee, bitte.
Die Cafés schwammen in Sahne.
Und einen Cognac.
So viele Arten von Torten sah ich nicht einmal in Wien oder Ischl vor Hitler.
Sie müssen mir erzählen, wie das
Man
war.
Man aß unerhört.
Als Sie nach dem Krieg heimkehrten.
Heimkehren, sagt sie. Wie damals die Nachkriegsjournalisten. Mascha Kalecko ist heimgekehrt. Als hätte es diese Heimat noch gegeben.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, Hörerinnen und Hörer. Zu Gast bei mir im Studio Hamburg ist heute Mascha Kalecko. Autorin traurig süßer Verse, deren Klang uns durch 2 Jahrzehnte nicht verloren gegangen ist. Viele werden sie nicht mehr kennen. Doch jetzt ist sie aus Amerika heimgekehrt. Liebe Frau Kalecko, wie ist es für Sie, wieder zu Hause zu sein?
Na, die Straßen und Bahnhöfe sind so blitzsauber, wie ich es noch kenne. Aber als ich von Bremerhaven nach Hamburg fuhr, überkam mich eine sonderbare Schwermut. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich wieder zu Hause bin.
Wie war das für Sie? Januar 33. Hitler kommt an die Macht. Ausgerechnet jetzt erscheint ihr erstes Buch.
Das hört sich wie ein Vorwurf an.
Bald werden Bücher verbrannt.
Das ist die schlimme, absurde, widerliche Wahrheit. Ich fehlte noch auf der Liste. Ich war noch ein unbeschriebenes Blatt. Nicht einmal das Wort Jüdin stand darauf.
Sehen Sie, und ich habe so viele Erinnerungen, dass ich gar nicht weiß, mit welcher ich beginnen soll.
Wieso kommt es dir vor, als säßest du wieder im romanischen Café? Stolz auf dein erstes Buch, das vor dir liegt. Das Buch mit dem Umschlag voller Kinderzeichnungen, als sei es ein Schulheft, auf dem in Schönschreibschrift einer Schülerin zu lesen steht,
Maschinennummer 1933. Schreiberin Mascha Kalecko. Firma Rowohlt Verlag.
Ich war zu optimistisch. Ich war zu naiv. Ich bin es bis heute. Immer geneigt, von allen Menschen das Beste anzunehmen. Trotz der Erfahrung. Aber er war auch naiv. Naiver noch als ich. Und das will was heißen.
Wer?
Wenn ich das noch wüsste. Wer war es, der neben mir saß und mich beruhigte?
Der Spuk wird vorbeigehen, Mascha. Und einem Buch wie deinem nicht schaden. Wirst sehen, wenn der nächste Gedichtband erscheint, ist Hitler schon Geschichte.
Es nahm Trommelwirbel, Stiefeltritte. Wer mit der Fackel loszieht, der fackelt nicht. Bald flackern Scheiterhaufen lichterloh. Was deine Heimat war, geht auf in Flammen. Verrannt im Wahn, sich selber zu verdammen. Bei Hinz und Kunz macht sich Gemeinheit breit.
Aber sie müssen doch etwas geahnt haben. Ich habe gelesen, dass sie ihren Dichterfreund Walter Mehring vor der Verhaftung gerettet haben. Sie lenken die SS-Männer mit ihrem Charme ab. Und er konnte noch am selben Abend nach Paris fliehen. Sie wussten doch, was vor sich geht.
Ganz schön ehrgeizig.
Kollegen werden verhaftet, müssen fliehen. Und ihr Buch liegt in den Läden aus und erlebt mehrere Auflagen. Was dachten Sie? Was fühlten Sie?
Gut ging es mir damit nicht.
Erinnern Sie sich an den Aufruf des Schriftstellers Oskar Maria Graf, der öffentlich verlangte, verbrennt mich.
Nun ist es ein Vorwurf. Wir kennen unsere Deutschen. Erst bringen sie dich um und dann werfen sie dir vor, nicht dagegen protestiert zu haben.
Ihre Gedichte waren ja auch sehr unpolitisch.
Wie emsig sie ist, alles klitzeklein mitschreibt. Die Zungenspitze im Mundwinkel.
Sie hätte Steno lernen sollen.
Sie will mir beweisen, wie kritisch sie ist.
Unpolitisch, ja. Politisch konnte ich mit meinen Gedichten bei der Mörderbande nicht anecken.
Wo bleibt dein Angestelltenalltagsweh und kleiner Leute Anspruchslosigkeit?
Die du im Reim umarmtest, Menschlichkeit.
Das hetzt, erniedrigt und misshandelt roh. Das brandschatzt, schmiedt und mordet bei Gewalt.
Du willst es nicht mehr, dieses Jemine, vergessener Städte, Grab, Vergangenheit.
Jung bist du, frisch verliebt, bekommst ein Kind, das anders ist, als Rassekinder sind. In der Sieg, Heil, Heil, Hitler, Schrei, als Zeit. Verhallt sein Schrei, als sei er eine Bitte. Bei Mord bewahrt ich keine Heiterkeit.
Und Ihre Haltung zu Israel? Es erschien noch ein zweites Buch. Sie reisten nach Palästina.
Und nach Prag, nach Venedig.
Blieben aber nicht dort.
Nein, ich blieb nicht im Ausland.
Weil Deutschland meine Heimat war.
Ihre Heimat?
Es fehlt nicht viel und sie wird dich bezichtigen, eine Mitläuferin gewesen zu sein.
Diese Selbstgerechtigkeit ist mir lieber als die der Generation zuvor.
Und wann haben Sie beschlossen, das Land zu verlassen?
Erst kam der Ausschluss aus der Reichsschrifttumskammer. Ich war schädlich und unerwünscht. Das Schreibverbot, die Schwangerschaft, die Geburt von Steven, die Scheidung von Kaleko und meine Hochzeit mit Remjo. Beides innerhalb von 6 Tagen.
No.
Mascha Kaleko Winaver.
Lieu de naissance.
Chano.
Date de.
Escalier. Le 7 juin.
Votre citoyenneté.
Allemand.
Pourquoi voulez-vous
non.
L'Allemagne.
Remjo Winaver.
Lieu de naissance.
Masha,
your citizenship?
German.
Passport, please.
Your name?
Masha Kaleko Winaver.
Place of birth?
Charnouk.
Your citizenship?
Galician.
Date of birth?
Le nom de l'enfant?
Why do you want
child's
to...
name?
Eviata Alexander.
Place of birth?
Berlin.
Date de 28. Dezember 1936.
German.
Alemann. Your citizenship?
German.
Bald quietscht ein Kinderwagen vor Entsetzen.
Hörst du?
Beim Kesseltreiben um die halbe Welt.
Dieses quälende Geräusch?
Dein Fleisch und Blut muss um sein Leben hetzen. Von Gisegrims und Arion verbellt.
Ich muss aufhören.
Ob euch in Frankreichs Kai ein Pott verschluckt und in New York ans sichere Ufer spuckt.
Einmal muss es doch aufhören. Hier ist kein Kinderwagen.
Es steckt dem Kind ein Lebtag in den Knochen. Sein Schoß und Schutzvertrauen ist zerbrochen. Was kann es tun? vor der Obhut fliehn, der Liebe vollen. Es weiß ja nur auf Zeit, bewahrt sie es vorm Schmerz Verlassenheit.
Mama, I'm waiting for you.
Ich erinnere mich noch an ihr Gedicht auf den kleinen Immigrantensohn. Du hattest gerade deinen ersten Zahn, da setzten sie aufs Dach den roten Hahn, der schwarze Mann, die bittere Medizin, sie hieß Berlin.
Wie schaffe ich es nur, sie von meinem Jungen abzubringen?
Er hieß ursprünglich Efjata Alexander, nicht wahr? Erst später, im amerikanischen Exil, nannten sie ihn Steven. Verzeihen Sie meine Neugier. Warum?
Solange dein Herz schlägt, wird darin sein Grab sein.
Da gibt's doch auch noch dieses andere schöne Gedicht von ihm. An mein Kind. Du wirst ausziehen, das gelobte Glück zu schmieden. Dein Weg sei frei. Dein Weg sei frei, denn... Ach, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht. So ungefähr, dass nämlich jeder Mann all seine Fehler selbst begehen muss.
Ob sie darauf hinaus will? Woher sollte sie es wissen?
Ich habe gehört, wie talentiert Steven als junger Autor und Regisseur war.
Von wem?
Von ihrer Freundin Barbara.
Da hast du es.
Barbara?
Barbara hat es ihr verraten.
Auf keinen Fall.
Du hattest sogar die Hoffnung, aus ihnen könnte ein Paar werden.
Unsinn.
A true Jewish mother. Du hofftest auf ein Enkelkind, selbst wenn du ernste Zweifel hattest, das jemals zu erleben. Es war ja keine Ehefrau in Sicht. Keine Schwiegertochter, die auf deinen Jungen aufpasst, damit er nicht wieder abgerissen wie ein Zigeuner herumläuft und im dicksten Winter nichts als Dungarees und Cottonshirts zum Anziehen hat.
So ein tragischer Tod. Mit 31 Jahren.
Aber dein Junge hat dich beim Wort genommen, dass jeder seine Fehler selbst begehen
muss. Darüber will ich nicht sprechen.
Und dann lernte er diesen Michael kennen. Mit niemandem. Auch nicht mit dir.
Woran ist er denn gestorben?
Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Ich war so verzweifelt, dass ich beschloss, heiter zu sein.
Sie lebten lange Zeit in Greenwich Village.
Fast 20 Jahre lang. Am längsten in der mir lieben Minetta Street.
New York war zwar nicht der siebte Himmel, aber nicht in die Hitlerhölle zu kommen, hieß fast im Himmel zu sein.
Don't speak your name.
Und war das kein Schock für Sie?
Ein Schock?
Nur englisch sprechende, geschäftstüchtige Leute um sie.
Aber
herum.
So war es ja gar nicht.
Im Greenwich Village lebten damals noch immer viele Träumer. Und jeden Tag hatten wir Jiddisch, Italienisch, Spanisch, Rumänisch, sogar Berlinisch im Ohr. Die Yankees lieben zwar ihren Dollar, aber sie geben ihn auch schnell wieder her und haben obendrein ein kindliches Gemüt.
Die Amerikaner sind viel großzügiger als die kleinlichen Deutschen.
Sie sind den Amerikanern dankbar.
Mama, I'm waiting for you.
Wie sie das sagt, wie sarkastisch. Sie sind den Amerikanern dankbar.
Die Jungen hier denken alle an Vietnam.
Und was dachten die Pro-Ost-Leute damals in den 50ern? Uns, die Refugees, die in die Staaten geflüchtet waren und auf Seiten der Amerikaner standen, die nannten sie Amerikoner.
Amerikoner.
Der alte Antisemitismus.
Bitte?
Nur, dass er diesmal von den Antinazis
nicht.
Und Antimilitaristen kam.
Nur ein Wortspiel.
Sogar von Leuten, die selber im KZ gewesen waren.
Don't speak German at me.
Aber sie hatten Heimweh.
Warum sich dieses Sehnen in dir verkrallt, auf zu betonierten Indianerpfaden? In Greenwich Village, Little Italy, bei Chinas Drachen, Chorba Romani, plus Jewish Pumpernickels, Chez Louis,
plus Jewish Pumpernickels, Chez Louis. Wenn's neben dir waschecht Berlin tut, als sei im Grunde alles wieder gut. Am Hudson duftet's, dufte von der Spree. Die Clubs jetzt nicht romanisches Café.
Wenn's neben dir waschecht Berlinern tut, als sei im Grunde alles wieder gut. Am Hudson duftet's, dufte von der Spray. Ich glaubet nicht,
romanisches
Café in der Minetta Street.
In der Minetta Street,
Uland-Kastanien, preußisch-korrekte Primeln und Geranien. Ach, Heimweh, unfreiwilliger Nomaden, du greifst zum Zipfelmassel, Déjà-vu.
Vergesset niemals, reimen sich KDW
und Kiez aufs Blut im Emigrantenschuh. Dein Kindchen ahnt es, voller Scham und Gram ist Muttersprache.
Don't speak German, Mom.
Und dann, 56, ihre Heimkehr nach Berlin.
Wie hattest du es vermisst, dein Berlin?
Fast 20 Jahre nach unserer Flucht.
Sicher mehr als Berlin dich.
Das war keine Heimkehr mehr.
In Greenwich Village zerriss dich das Heimweh wieder und wieder. Doch du wusstest bald nicht mehr recht, wonach. Und heute? Heute hast du mehr Heimweh nach der Minetta Street als nach der Bleibtreustraße.
Es muss unheimlich gewesen sein, zurückzukehren. In den Muff von 1000 Jahren.
Da lag sie vorm Fenster. Die deutsche Landschaft. Zwischen Bremerhaven, wo ich mit dem Schiff anlandete, und Hamburg. Flachland, kahle Weiden, die Felder mit Winterkohl bestellt. Straßen und Bahnhöfe blitzsauber. Aber eine sonderbare Schwermut überkam mich. Der Nebel stieg auf, das Wasser war düster. Ab und zu sah man einen Vater mit seinem Kind spazieren gehen. Es war Sonntag. Was sie wohl reden, fragte ich mich. Was er dem Kind wohl erzählt? Oder schweigt er es an? Die Landschaft und die Bäume hätten mir an sich wohlgetan, aber sie taten mir auch sehr weh. Es war unheimlich, ja. Ich sah zu viele lange schwarze Mäntel, zu viele Uniformen, zu viele düstere Geister. Aber dann die Straße in Hamburg, an der meine Pension lag, die Pension Thies, wo ich abends nicht mehr auf der Maschine tippen durfte, sonst klopfte die Wirtin an die Decke. Eine deutsche Pension ist halt keine amerikanische. In dieser Straße standen herrliche Bäume, dicht an dicht, die auch in ihrer Winterkahlheit von einem mächtigen Zauber waren und mich aufs Heftigste an alte deutsche Märchen und damals erinnerten. Ich entdeckte einen kleinen Laden, wie in meinem alten Gedicht Kolonialwarenladen. Ein Déjà-vu, bei dem mir schwindelig wurde. Im Fenster Grieß, Reis, Konfitüren, Fliegen auf dem Käse, saure Gurken und Bonbons in blankem Glas und die Verkäuferin mit Rollmops blauen Augen. Ach, es roch so mitreißend nach Kindheitserinnerungen. Die Orangen, die himmlischen Äpfel, die winzige Banane, voll von reifen Pünktchen und Aroma.
Und Berlin?
Was du betrittst, zerschossene Ruinen vom Hinterhof als letztes Déjà-vu. Triorgelt dir ein Leierkasten zu.
Berlin kam mir vor wie eine alte Jugendfreundin, die kaum einen Zahn im Munde hat. Der Kudamm. Ein Schönheitspflaster auf zerstörtem Gesicht. Und ich sah grässliche Nazi-Fressen. Auch bei jungen Leuten. Sehr verroht.
Aber sie hatten Erfolg. 11 Jahre nach Kriegsende hatten sie Erfolg. Man liebte sie. Als wäre nichts geschehen.
Sie will dich aufs Glatteis führen. Das Opfer darf keinen Erfolg haben, sonst macht es sich verdächtig. Verrate ihr nur nicht, wie sie alle von dir schwärmten. Von der Elektrizität, die von dir ausgehe. Bis zu deinem Verehrer in Kassel. Dem vormals hohen SS-Offizier.
Hat sie nicht recht?
Und wie du es dir hast gefallen lassen.
War ich nicht zu überschwänglich?
Erfolg?
Unter lauter alten Nazis.
Wie man's nimmt. 1951 stellte ich beim Entschädigungsamt den ersten Antrag auf Wiedergutmachung.
Und noch 8 Jahre später stritt ich mich mit denen herum.
Darf ich Ihnen einen Kaffee?
Sehr aufmerksam, Herr Schuck, aber ich würde lieber gleich beginnen. Ich habe bereits so viel Zeit und Energie in diesen Antrag.
Sie haben Einspruch gegen den Neufestsetzungsbescheid erhoben.
Mit dem das Amt meine monatliche Rente aus unsinnigen Gründen gekürzt hat.
Nach den geltenden Richtlinien mussten wir Ihre bisherige Rente anpassen. Aufgrund neuerer Erkenntnisse Ihrer anzurechnenden Zeit als Bedienstete der jüdischen Gemeinde Berlin...
Ungeachtet meiner Tätigkeit als Schriftstellerin blieb ich bis 1934 Bedienstete der jüdischen Gemeinde.
Sie waren bereits ab 29 freiberuflich und nach den BEG-Akten eine erfolgreiche Autorin.
Es geht um den Kurantrag für meinen Mann.
Eine Antragstellung für Kur von im Auslande ansässigen Antragstellern muss persönlich in Deutschland...
Sie haben nicht nur für Presse, Radio und Kabarett...
Und das ist nicht wahr, Herr Schuck.
Sie haben auch Werbetexte.
Ich wiederhole, bis zu meinem Abgangsjahr...
Sie sind beim jüdischen Geheimdienst, beim jüdischen Gemeindedienst ausgeschieden, um sich mehr ihrem künstlerischen...
Bis zu meinem Abgangsjahr, als ich gezwungen wurde, meine Gemeindeposition aufzugeben, war ich Bedienstete der jüdischen Gemeinde.
Laut geltenden Richtlinien vom Oktober 1958 ist der Antrag Ihres Mannes erst entgegenzunehmen, wenn er persönlich...
Herr Dahm, aufgrund unserer Emigration leben wir in New York. Sie verlangen, dass mein Mann diese anstrengende und kostspielige Reise antritt, nur um einen Antrag zu stellen?
Und Ihre Aufgaben als Hausfrau und Hausfrau?
Herr Dahm, Sie haben meinen Mann doch extra aus New York anreisen lassen.
Von nun an wird es nicht mehr nötig sein. Wir haben neue Richtlinien. Von Geschädigter nach Auslande Antrag bei der deutschen diplomatischen Vertretung gestellt werden.
Herr Dahm, es geht nicht lediglich nicht um die Verwicklung, da sich ja am nicht einmal darum, dass mein Mann die Kurmaßnahmen gar nicht in Anspruch nehmen konnte. Es geht um Gerechtigkeit.
Und Ihre Aufgaben als Künstlerin und Hausfrau?
Herr Dahm. Ich sage noch einmal.
Das Amt ist mit Arbeit überlassen.
Sie wollen mir bitte nicht zum Vorwurf machen, dass es so viele Geschädigte gibt.
Die Stellungnahme des ärztlichen Dienstes.
Und Ihre Aufgaben als Künstlerin und Hausfrau?
Das steht in keinem Widerspruch. Es ist durchaus nichts Außergewöhnliches, dass selbst berühmte Schriftsteller noch einen Beruf ausüben. Es gibt tausende Beispiele. Bis zum Herrn Ministerialrat Goethe zu Weimar.
Herr, Sie haben den Sachverhalt enorm verkompliziert. Das sind zwei verschiedene Anträge.
Wegen der inzwischen veränderten Gesetzeslage.
Ohne ein ordentliches Verfahren geht es.
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass ich nicht freiwillig aus dem Gemeindedienst ausgeschieden bin.
Das verpflichtet uns zu besonderer Sorgfalt.
Ich habe nicht das Gefühl, dass eine solche Behandlung von Wiedergutmachungsanträgen, ganz besonders wenn es um Gesundheitsschäden geht, dem Geist der Wiedergutmachung entspricht. Ich war so verzweifelt, dass ich beschloss, heiter zu sein. Du hattest Erfolg. Alles war Zucker zu dir. Die Rowold-Leute trugen dich auf Händen. Man reichte dich von einer Redaktion zur anderen. Und die Funkanstalten brachten deine Gedichte. Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Hannover. Das Publikum auf deinen Vortragsreisen war hingerissen.
Sie fanden mich charmant, vital.
So wie deine Verse. Es war das Jüdische, das Urbane an dir, an deinen Reimen, das sie liebten. Das gab es ja nicht mehr. Dem hatten sie ja selbst den Garaus gemacht.
Ich ließ es mir gefallen. Dabei war ich gewarnt. Die vielen Uniformen. Oft träumte mir nachts, die Gestapo verfolge mich wieder. Dann versuchte ich im Traum, den alten Rowold zu erreichen, um ihn zu bitten, falls man mich ins KZ stecke, eine Petition zu verfassen. Aber Rowold war mit seinem Segelflugzeug unterwegs, hoch oben in den Lüften, unerreichbar.
Die Leute auf der Straße erinnerten dich oft an den Mob.
Unsere Leute in den USA waren Engel dagegen.
Einmal, als du vom Titania-Palast Steglitz heimfuhrst und von vorn in den Bus einstiegst, statt von hinten, wie es Vorschrift war, wie dich da zwei Kuchensäcke von Weibern anbellten.
Die verständnisvollen Blicke, die sie sich über mich Idioten zuwarfen. So dumm, so arrogant war kein Volk der Erde.
Dir gegenüber saß eine Dame, die lächelte dir reizend zu, als wolle sie sagen,
sieh mal, das ist eben Mob. Nicht alle sind so, aber viele. Ich bin anders und verstehe, dass du hier zu Besuch
das
bist.
Das sagte ihr Blick. Aber den Mut, das auszusprechen, hatte auch diese nette Dame nicht. Man merkte den Leuten die Hitlerjahre an.
Das sind Halogenscheinwerfer und Herrchen.
Ich mache auch kein Hehl daraus, dass ich das Schreckliche nicht vergessen kann. Und das, wenn die Deutschen wollen, dass man es vergesse. Sie in allem zeigen müssen, dass sie es nicht vergessen haben.
Hätten Sie damals bei Ihrem Besuch in Berlin nicht auch den Fontane-Preis erhalten sollen?
Von der Westberliner Akademie der Künste.
Weil Sie lehnten die Nominierung ab. Die Geschichte ist reichlich undurchsichtig.
Undurchsichtig. Bis heute weiß niemand nichts Genaues. Sie haben es erfolgreich unter den Teppich gekehrt.
und du hast dich benutzen lassen.
Es wäre doch nicht recht gewesen, Unterlagen gegen die Akademie zu verwenden. Ich wollte der Kultursache Berlins nicht schaden.
Dachtest du wirklich, deine Fairness würde dir zum Guten gereichen?
Möchte ich Sie herzlich bitten, diese peinliche Angelegenheit nicht an die Presse zu geben. Zur Aufklärung des Sachverhalts schlage ich eine persönliche Aussprache zwischen Herrn von Butler, Ihnen und mir in den Räumen der Akademie vor.
Kaleko am Apparat. Könnten Sie mich bitte mit dem stellvertretenden Direktor der Abteilung für Dichtkunst verbinden?
Ich bedauere, Herr Dr. Hartung ist leider verreist.
Dann richten Sie ihm bitte aus, dass ich eine schriftliche Stellungnahme der Akademie
Als
verlange.
Als Generalsekretär der Akademie der Künste bedauere ich sehr, dass Sie Ihre Nominierung zurückgezogen haben, Wir hätten es gern gesehen, dass der Fontane-Preis Ihnen als Dichterin Berlins zugefallen wäre. Was die Anschuldigungen im Falle Holthusen angeht, er sei Mitglied einer SS-Standarte gewesen,
Holthusen leitete damals die Abteilung
so sind das
für
alles nichts als
Und aus den Händen
Gerüchte,
eines ehemaligen SS-Mitglieds wollte ich keinen Preis entgegennehmen.
Die man ihnen zugetragen hat. Gerüchte, die vermutlich von missgünstigen Kollegen stammen. Wenn Sie uns die Namen der Betreffenden geben, könnten wir alles feststellen.
Dürfte ich bitte den Generalsekretär?
Ich bedauere, Herr von Butler ist leider verhindert.
Am Ende hast du zugestimmt, nichts an die Presse. Ja, eine persönliche Aussprache, einverstanden. Nur in die Akademie zu kommen, das lehntest du ab. Sie mussten zu dir ins Hotel kommen.
Mit dem Mann in diesem Mief kommst du mit deinem Fez und Schisselaweng als Vorkriegslerche, die auf Halden schmettert. Modern, elektrisch, Metropolen wie.
Ein Déjà-vu, das aus Ruinen klettert. Bei deinen Auftritten vor Mikrofonen, in Funkhaus oder Zeitungsredaktionen, schließen sie dich ins Herz als Alibi. Nur nicht bereit zu sein zur Amnesie, vergessen und vergeben sie dir nie.
Herr Holthusen war tatsächlich in der SS. Das ist ja lange her. Außerdem hat er das längst wieder gut gemacht. Am 20. Juli war er so tapfer mit dabei.
Ich nehme an, das ist aktenmäßig zu belegen.
Nun ja, auswendig kenne ich unsere Akten nicht. Herr Holthusen war nur kurze Zeit in der SS. So um 33, 34.
Sohn eines Pfarrers und in Amerika sehr geschätzt.
Erst später erfuhr ich, dass Holthusen mindestens 10 Jahre lang Mitglied der SS-Standarte gewesen war.
Er ist reingewaschen worden damals.
Geben Sie mir das alles schriftlich.
Das muss genügen. Wir sind doch heilfroh, dass wir einen so begabten Literaturkritiker für uns gewinnen konnten. Bei den schwierigen Berliner Verhältnissen können wir nicht so wählerisch sein.
Und von der Schriftstellerei allein.
Es geht ihm wirtschaftlich so schlecht.
Wir haben schließlich alle Frauen und Kinder.
Sie, als empfindsame Frau,
können ihm doch ihr Mitgefühl nicht verweigern.
Die Stellungnahme der Akademie ist alles, was ich erwarte.
Es ist bedauerlich, dass die unmenschlichen Erfahrungen die Juden um ihre Toleranz gebracht haben. Mithin um ihren Charakter, den sie auch in diesen Schicksalsstürmen behaupten
sie,
müssten.
Aber ich betrachte das Gespräch als beendet.
Wenn es den Immigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, dann sollen sie doch fortbleiben. Und der Geist der Versöhnung? Sie stehen doch der jüdischen Mystik nahe. Der arme Holthusen, er wurde ja nur SS-Mann, weil er so groß gewachsen war und die SS so große Leute brauchte.
Es gibt da recht subtile Grenzen zwischen Toleranz und Mangel an Haltung, meine Herren. Wenn die Akademie nicht offiziell Stellung nimmt, muss ich die Sache doch weitergeben.
Ich bin mir sicher, einen Mann hätten die nicht so unverschämt behandelt.
Nur getan hast du das nicht. Und sie hielten dich hin. Und zum Schluss entlasteten sie ihn mit einem Urteil der Spruchkammer München.
Der Betroffene, Hans Egon Holthusen, ist im Alter von 20 Jahren unter dem Eindruck der damaligen politischen Gesamtatmosphäre der SS beigetreten, ohne sich dabei irgendwie mit den Zielen der Nazis zu identifizieren. Punkt.
Sie hatten geträumt, die Deutschen würden sie wieder ins Herz schließen.
So naiv, wie du warst und bist, sie sprachen ja alle von meiner Heimkehr. Und ich dachte, sie meinen es ernst. Aber sie wunderten sich, dass ich noch immer da war. Vertrauensselig, treuherzig, unbedarft. Dein Besuch in der Bleibtreustraße, gleich nach deiner Ankunft in Berlin, hätte dir die Augen öffnen sollen.
Berlin tut dich ansonsten nicht mehr gut. was du von Spreatin im Herz behieltest. Kapores, außer Schall und Rauch ist nichts von Vaterstadt und Heimatland verblieben. Du denkst bei dir gramgrimmigen Gesichts.
Ich hab nur noch die meinen, um zu lieben.
Im Zedernland heillos zerriebene Seelen. In kurzem Hemd zeigt sich das Grauen zur warmen Jahreszeit. Mit Nummern auf den Armen folgst deinem Mann, der Tag um Tag erstickt. Asthma-Patient mit Fieberinfektionen als ungelernte Krankenpflegerin zu aufopferungsvoll, um dich zu schonen, schluckst Schlaftabletten, kannst keinen Frieden finden und bald vor Schmerz nicht mehr Maschine tippen, total bankrottes Konto Energie.
Du solltest gehen und dich ausruhen, Mascha. Oder die Zähne zusammenbeißen und heiter sein. Damit hast du dich doch immer über die Runden gerettet.
Ab 1959 hieß ihre Wahlheimat Jerusalem.
Als hätten wir je eine Wahl besessen.
Das heiße, feuchte, staubige New York brachte meinen Mann fast um. Sein Asthma war furchtbar. Berlin und Deutschland ertrug er ebenso wenig. Wir hatten keine Heimat mehr.
Ihr hattet noch weniger Heimat als zu eurer Zeit im Exil.
Jerusalem war ein Zufluchtsort.
Das Kleinstädtische ging dir auf die Nerven, du Großstadtpflanze. Jeder wusste alles über jeden. Jeder schwatzte.
Über jeden. Sodass mein Mann, wenn er Leute auf der Straße traf, bisweilen fragte, Shalom, wie geht es mir?
Dein jüdisch-preußischer Geist stieß sich an der orientalischen Unzuverlässigkeit.
Jeder brach sein Wort.
Und gegen den Vorwurf des Wortbruchs wehrt man sich mit der Frage, versprechen wird man wohl noch dürfen, oder?
Der weiß es wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Ich habe es erst später verstanden. Es war der Tod, den wir einübten. So wie Kinder im Spiel den Ernst des Erwachsenenlebens vorwegnehmen, so übten wir für den endgültigen Abschied,
für die Erfahrung des Verlassenwerdens,
der Unwiderruflichkeit, um eines Tages, eines fernen oder näheren Tages, dem Tod des geliebten Menschen, diesem ungerechten und mitleidlosen Tod, nicht schutzlos ausgeliefert zu sein.
Du reist, als seist du auf der Flucht von Kur zu Kur, Flims, Baden-Baden, Bad Gastein. Ach, eure Ahnungen, sie holen euch ein. Du rettest dich in Kinderreim und Zeit, gegen Verzweiflung hilft nur Heiterkeit.
Du rettest dich in Kinderreim und Zeit, gegen Verzweiflung hilft nur Heiterkeit.
Die schlimmste Reise war mein Flug nach Massachusetts, voller Sorgen und böser Ahnungen.
Zu ihrem schwer erkrankten Sohn.
Die Sorge um ihn brachte dich fast um.
als hätten wir es immer gewusst, dass er uns allein lassen wird.
In Massachusetts, Pittsfield Hospital, zerreißt es deine innere Nabelschnur. Dein Kind, dein liebes Kind, es stirbt. Vor Qual und Kummer stirbst du mit.
Dein Kind, dein liebes Kind, es stirbt. Vor Qual und Kummer stirbst du mit.
Ihr seid geflohen vor euren Krankheiten, vor euren Erinnerungen.
Du reist, verfolgt von Ruhelosigkeit und zwingst dich Tag um Tag zur Heiterkeit. Verzweifelt, tapfer, um aus deinen Rippen.
Als Déjà-vu mit der Vergangenheit, einen Reim zu schneiden, der dir Trost verschafft.
New York, Ascona, Stabio, Zürich, Berlin, Athen, Kreta, Jerusalem, Zürich, Berlin.
Dein Mann, dein lieber Mann, verlischt.
Mein Lachen, Liebster, ist dir nachgereist. Weil du nicht da bist, ist mein Herz verwaist.
Die junge Frau, Mitte 20, bebrillt, im giftgrünen Rollkragenpullover, hilft der zierlichen, noch immer mädchenhaft wirkenden älteren Frau in ihren dünnen, schwarzen Mantel.
Vielleicht sollten Sie ein Taxi nehmen, Frau Calico.
Diese schüttelt den Kopf.
Ich habe es ja nicht weit. Muss nur um die Ecke, in die Bleibtreu.
Worauf sie sich voneinander verabschieden.
Auf Wiedersehen.
Die junge Frau reicht der Älteren eine weiche, mollige Hand.
Wer weiß.
Und etwas glitzert in ihren Augen, als sie ihr alles Gute wünscht.
Zuweilen ist es gut, sich zu belügen. Du hast aber nichts mehr von der Welt. Weißt du, was am schlimmsten ist? Dass alles, was ich erzählt habe, nichts mehr mit mir zu tun hat, als sei es einer Fremden passiert. Berlin, der Kudamm bei Regen, dieser erste Geruch von Herbst in der Luft. Das alles löste einmal Erinnerungen in mir aus. Déjà-vus. Als reimte sich das Gegenwärtige auf das Vergangene. Als ob das Verschiedene gleichklänge, ohne dasselbe zu sein. Und jetzt? Nichts will sich mehr reimen. Obwohl du hier vor 40 Jahren wohntest. 40 Jahre. Ich bin es nicht mehr, auch wenn ich nichts vergaß.
Vom Leid, Verlassenheit und Krankheiten zerknickt, fehlt es dir bald an Lebenswillen.
Reimlos verschließt du deine Flaschenpost. Dein letzter Trost ist, es gibt kaum noch Trost.
Bleib treu, heißt die Straße. Vor fast 40 Jahren wohnte ich hier. Zupft mich was am Ärmel, wenn ich so für mich hin den Kurfürstendamm entlang schlendere, heißt wohl das Wort. Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Und immer wieder das Gezupfe. Sei doch vernünftig, sage ich zu ihr. 40 Jahre, ich bin es nicht mehr. 40 Jahre, wie oft haben meine Zellen sich erneuert inzwischen. In der Fremde, im Exil. Was willst du von mir? Bleib treu. Ja, ich weiß. Nein, ich vergaß nichts. Hier war mein Glück zu Hause und meine Not.
Hier kam mein Kind zur Welt und musste fort. Hier besuchten mich meine Freunde und die Gestapo. Nachts hörte man die Stadtbahnzüge und das Horst-Wessel-Lied aus der Kneipe nebenan. Was blieb davon? Die rosa Petunien auf dem Balkon, der kleine Schreibwarenladen und eine alte Wunde, unvernarbt.
Bleibt treu heißt die Straße. Hörspiel von Jan Konefke. Mascha, Tilla Kratochwil. Journalistin, Lisa Redina. Männerstimmen, Stefan Kaminski. Erzähler, Gerd Warmeling. Komposition und Saxophon, Peter Ewald. Gesang und Gitarre, Michael Schacht. Bass, Tim Kleinsorge. Schlagzeug, Martin Krümling. Ton und Technik, Nikolaus Löwe und Martin Scholz. Regie, Christine Nagel. Produktion Deutschlandfunk mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017. Redaktion Sabine Küchler. Passt, oder?
Unser Hörspiel-Podcast ist noch voller weiterer toller Hörspiele. Ihr findet ihn in der Deutschlandfunk-App.